Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag Septuagesime vorgesehene Predigttext steht im Matthäusevangelium im 20. Kapitel. Wir wollen hören die Verse 1 bis 15. Es ist die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Jesus Christus spricht: Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn, fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die, um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing einen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und auch sie empfingen an jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzte haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm das, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du schält rein, weil ich so gütig bin? Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Halland, wir wollen dir Dank sagen für dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, das du uns heute Morgen schenkst als Predigttext. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass wir die Predigt über diesen Text, über dieses Gleichnis recht verstehen. Für unser Leben, unseren Glauben, unsere Mitarbeit in deinem Reich. Herr, lass uns nicht hörenden Ohres hören und sehenden des Ohren sehen und an dem Text vorbeigehen, an dem, was du uns zu sagen hast. Dass wir das hören und sehen, was du uns zu sagen hast, und dass wir es annehmen und umsetzen, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich jetzt bitten. Wir wollen dich bitten, Herr, sprich du ganz persönlich zu uns durch diese Predigt, durch deinen guten Heiligen Geist. Segne du selber das Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Sie, die Sie in der Bibel zu Hause sind, wissen, dass Jesus immer wieder in Gleichnissen gesprochen hat. Er hat das nicht als erstes getan, schon die Propheten vor ihm, die gewesen sind, Jeremia, Jesaja, haben dieses sprachliche Gestaltungsmittel gebraucht, aber kein anderer hat es in solcher Meisterschaft und auch in solcher Häufigkeit gebraucht wie unser Herr und Heiland. Und mit diesen Gleichnissen hat Jesus ein Zweifaches vor. Er will zum einen denen, die nicht berufen sind zum Reich Gottes, die Sinne verstocken. Das sagt Jesus, das können Sie nachlesen, Matthäus 13. Als er gefragt wird, warum sprichst du denn so viel in Gleichnissen, dass er sagt, die, die draußen sind, die nicht zu uns gehören, die sollen es eben nicht verstehen, die sollen, so wie ich das eben im Gebet das gesagt habe, hörenden Ohres hören und doch nicht verstehen, sehenden Auges sehen und doch nicht sehen. Aber, so ergänzt er dann, ihr, die ihr dazugehört, ihr sollt dadurch die Tiefe dessen, was ich sage, verstehen und erkennen. Und so geht es auch in diesem Gleichnis darum, dass sie hoffentlich, ihr hoffentlich versteht, was euch mit diesem Gleichnis gesagt wird. Ein Gleichnis, und das ist das Zweite, was Jesus versucht, fast immer etwas über das Reich Gottes auszusagen. So ist es auch hier, so beginnt unser Gleichnis: Das Himmelreich gleicht einem Hausherrn. Immer wieder gebraucht Jesus Gleichnisse, um Dinge darzustellen, wie es eben im Himmelreich ist. Das ist der Vergleichspunkt, der sogenannte, so sagt man das in der Gleichnisforschung, Tertium Comparationis, der Vergleichspunkt, von dem man alles auslegen muss. Sie können dieses Gleichnis nicht gebrauchen und so als Gewerkschafter sagen, ja, das machen wir zur Grundlage irgendwelcher Tarifverhandlungen der IG Metall mit irgendwelchen Arbeitgebern. Das ist nicht gestattet. Das können wir nicht machen, weil da ein anderer Vergleichspunkt gegeben ist. Es geht hier in diesem Gleichnis allein um die Arbeit im Reich Gottes. Und darüber möchte ich sprechen in dieser Predigt, über die Arbeit im Reich Gottes. Und ich möchte Ihnen an vier Punkten noch einmal Dinge vor Augen stellen, die Sie vielleicht alle schon lange kennen, was keine Neuigkeiten für Sie und euch sind. Aber ich möchte euch bitten, dass das, was gesagt wird, dass ihr das prüft, wo ihr gemalt seid, wo Gott euch anspricht, vielleicht erstmalig oder ganz neu. Oder eben wiederholt, dass ihr das schon zigmal gehört habt, aber euch verstockt habt gegen das, was eben in diesen Texten drinsteckt. Und ich möchte sprechen über die Arbeit im Reich Gottes, über vier Punkte. Erstens über die Mitarbeiter im Reich Gottes. Zweitens über die Tätigkeiten im Reich Gottes. Drittens über den Lohn im Reich Gottes und viertens über den Herrn im Reich Gottes. Ich möchte als erstes sprechen über die Mitarbeiter im Reich Gottes. Ich möchte uns das nochmal vorstellen, mit welchen Leuten Gott arbeitet. Das wird uns hier gesagt, das sind Menschen, die zum Teil sehr faul sind. Es geht zweimal in diesem Text darum, dass da Leute sind, die müßig sind. Die stehen müßig rum. Zweimal fragt er, was steht ihr müßig da? Die haben sich nicht bequemt, die sind nicht gekommen und erst ganz spät lassen sich rufen, machen nur noch ein bisschen Arbeit. Sind Mitarbeiter, aber nur einen kleinen Teil. Es sind Faulenzer, die ihre Gaben für anderes vergeudet haben, die vielleicht ausgeschlafen haben, vielleicht noch lange gefrühstückt mit der Frau, aber nicht frühzeitig in die Arbeit eingetreten sind. Es sind faule Mitarbeiter. Das muss man mal feststellen, dass viele der Mitarbeiter, die es im Reich Gottes gibt, faul sind. Es gibt einmal wenige, das ist eine Sache, mit denen habe ich Sie begrüßt mit diesem Wort, Matthäus 9, es sind wenige der Mitarbeiter, aber die, die es dann gibt, das sind ganz viele faul dabei. Sie stehen müßig. Faul ist übrigens, Faulheit ist eine der sogenannten sieben Hauptsünden in der alten Kirche gewesen, eine sogenannte Wurzelsünde. Und aus der Faulheit erwächst vieles andere heraus. Eine der sieben Hauptsünden. Jetzt kann man ja ganz schnell sagen und so, und die und die und die sind faul. Aber ich sage dir, wir wollen uns selber prüfen vor diesem Text, dass wir nicht hörenden Ohres hören und sehenden Auges sehen und dass wir daran vergehen an diesem Text, sondern wir müssen uns prüfen. Ich sage Ihnen das ganz persönlich, als ich die Predigt vorbereitet habe, da habe ich gedacht, ja, das ist ja ganz einfach, der Gemeinde ein schlechtes Gewissen zu machen und ihnen zu sagen, nun prüft euch mal, wo ihr alle faul seid, wo ihr noch eine Schippe drauflegen könnt. Aber das ist ja das eine, anderen den Spiegel vorzuhalten, zu erkennen, wo bei denen das Haar in der Suppe ist halt, aber selber sich nicht mit den eigenen Fehlern zu beschäftigen. Und da ist mir klar geworden, dass ich mich einfach nochmal betrachten muss, wo bin ich denn faul und nachlässig und müßig geworden? Und ich muss das bekennen, wo ich in den letzten Monaten faul gewesen bin, ist in den Besuchen. Ich habe zwar vieles andere gemacht, aber vieles andere, was mir sehr nahe lag, wo ich auch Spaß dran habe, da mal einen Artikel schreiben und Auswärtige Dienst und Evangelisation. Aber die Besuche, da war dann leider nicht mehr genug Zeit. Und da habe ich genau verstanden, hier zeigt der Herr mir, hier musst du dich verbessern. Da bist du müßig geworden, da bist du, Olaf Latzel, faul. Und da erwarte ich etwas anderes von dir. Ein zweites, was hier über die Mitarbeiter gesagt wird, da gibt es einige, die sind aber richtig gut dabei. Die sind von morgens früh dabei. Also die sind schon vor Sonnenaufgang am Marktplatz gewesen, haben sich werben lassen halt. Die waren nicht müßig, aber das sind sogenannte Murrer. Die machen mit, die tun, aber die murren gegen den Hausherrn. Auch das erleben wir immer wieder im Volk Gottes, dass Menschen murren, dass sie nicht zufrieden sind mit dem, was sie haben. Dass sie maulen, dass sie meckern, dass sie hinterrücks grandeln. Das geht häufig dann gegen die Verantwortlichen in der Gemeinde. Manchmal da auch mit Recht, gar keine Frage, berechtigte Kritik sei hier nicht abgewürgt. Aber bei mancher Kritik ist tatsächlich ein Murren dahinter, wo man ja mit Gott nicht im Reinen ist. Und da möchte ich euch auch bitten, halt schlagt mal in euch, ob es irgendwelche Dinge gibt, ihr, die in der Mitarbeiterschaft steht, wo ihr vielleicht noch nicht mal offen, aber in eurem Herzen verborgen, murrt gegen den lebendigen Gott. Das ist etwas ganz Schlimmes. Wo immer das Volk gemurrt hat, Da waren Dinge geistlich nicht in Ordnung. Und die Bibel sagt das ganz deutlich, Philipper 2, wir sollen alles tun, ohne Murren und Zweifeln bei unserem Dienst im Reich Gottes. Nochmal, Kritik am Pastor, am Kirchenvorstand, ist alles in Ordnung geboten, da müssen wir auch Protestanten sein. Aber das gerechte Protestieren ist etwas anderes als ein Murren, dass man etwas vorbringt, weil tatsächlich man in seinem Glauben gar nicht mehr richtig steht und deshalb einfach auch Nachfolge und Mitarbeiterschaft belastend ist. Aber solche Mitarbeiter gibt es eben auch. Und da muss man sich selber immer wieder neu fragen, das Murren, ist das irgendwo bei mir und gibt es irgendetwas in meinem Herzen, was nicht in Ordnung ist? Und ein drittes, was gesagt wird über Mitarbeiter, nicht nur, dass sie faul sind, dass sie murren, auch sie sind neidisch. Der Hausherr, der Herr des Weinbergs sagt hier, was siehst du, scheel drein, so übersetzt es Luther. Da steht im griechischen Urtext, was schaust du böse, poneros, was schaust du böse auf deinen Nächsten, was schaust du böse? Und er meint natürlich den Neid mit, also die Schlachterbibel oder Menge übersetzen dieses poneros an diesem Punkt auch als Neid. Was bist du neidisch? Und die Menschen sind neidisch, sie gucken böse, sie gucken scheel, weil sie begehren, mehr zu haben. Sie wollen dasselbe Verhältnis haben wie diejenigen, die um die 11. Stunde eingestellt sind. Sie sind nicht zufrieden mit dem, was ist, obwohl ja alles ausgehandelt gewesen ist. In den 10 Geboten heißt das Letzte, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Du sollst nicht begehren. In unserer Welt, in der wir heute leben, mit all der Werbung, aber auch mit all der Leistungsorientierung ist der Neid nicht mehr etwas, was negativ konnotiert, also besetzt ist, sondern ist Neid ganz häufig etwas, was gewünscht ist. Du sollst auch das haben wollen, du sollst auch so werden wie jemand anderes. Neid wird heute von Soziologen und Psychologen als Triebfeder für sozialen Aufstieg gesehen, als Triebfeder für sozialen Aufstieg. Ich will auch so werden, ich muss auch. Aber das bedeutet, dass ich eben jemand anderen beneide und dass ich nicht mit dem zufrieden bin, was ich selber von Gott bekommen habe. Wir haben eben dieses Lied von Hedwig Redern gesungen, 590, was zu Anfang nicht ganz so kräftig kam, unbekanntes Lied. Du stehst am Platz, den Gott dir gab. Das meint nicht nur die Wohnung, wo wir gemeldet sind hier in der Stadt Bremen oder umzu, sondern das meint eben auch im Reich Gottes, das meint auch unsere Möglichkeiten. Das heißt nicht, dass jemand nicht versuchen sollte, sich weiterzubilden oder beruflich zu verbessern, das meint es nicht. Aber wenn Gott uns eine Platzanweisung gegeben hat, in der Familie, in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz, und wenn dann Härten kommen, dann sollen wir nicht anfangen, ja, ich will mir was anderes wünschen, sondern dann sollen wir erstmal diese Platzanweisung annehmen und nicht neidisch sein auf andere Leute, sondern zu sagen, ja, ich darf ein Ja zu mir, zu meinem Platz haben, ich muss nicht andere beneiden. Neid ist übrigens auch eine der 7 Ursünden. Ich habe das eben schon bei der Faulheit gesagt. Also Stolz, Geiz, Zorn, Genusssucht, Völlerei und eben Neid und Faulheit wurden früher von den Brüdern im Glauben als Wurzelsünden beschrieben. Wenn das in dir drin ist, Neid und Faulheit oder die anderen 5 Wurzelsünden, dann wächst daraus ganz viel anderes Schlechte. Das geht schon zu Anfang der Bibel so los, als quasi Kain sieht, wie Abel ein besseres Opfer bringt und ihn darum beneidet. Und daraus erwächst dann eben Mord und Totschlag und Lüge. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir als Mitarbeiter immer wieder gucken, gibt es sowas bei uns? Sind wir auf irgendjemand anderen neidisch? Haben wir damit selber ein Problem mit uns selber und implizit klagen wir dadurch Gott an? Wir sollen und brauchen nicht neidisch zu sein. Wir haben einen wunderbaren Gott im Himmel, wir werden im letzten Punkt daraus zukommen, der unser Freund sein will, der uns liebt, der für uns da ist. Es gibt keinen Grund für niemanden von uns, jemand anderen zu beneiden. Wir dürfen uns freuen, dass wir in der Mitarbeiterschaft stehen dürfen. Und wir wollen nicht des anderen Hausknecht, Magd, Rind, Esel noch irgendetwas anderes begehren. Aber leider ist das im Reich Gottes so, dass die Mitarbeiter im Reich Gottes so gestrickt sind. Das zeigt uns dieses Gleichnis. Und wir wollen uns prüfen, wo wir vielleicht Neid haben, Faulheit haben, wo das Murren bei uns ist. Und wenn das bei uns, wenn wir das feststellen, dann lass es uns an das Kreuz bringen und Gott bitten um Vergebung und Reinigung. Ein zweites, über die Tätigkeiten im Reich Gottes. Im Reich Gottes gibt es unterschiedliche Arten der Tätigkeit. Hier wird ja nicht gesagt, welche Arbeit im Weinberg gemacht werden muss. Also im Weinberg kann man sich vieles vorstellen. Es kann Erntezeit sein, dass der Hausherr die Arbeiter gedungen hat, um eben die Ernte einzubringen. Aber auch dann sind die Arbeiten ganz unterschiedlich. Die, die dann zur dritten, sechsten und neunten Stunde gekommen sind, die haben vermutlich noch Trauben gepflückt, aber wenn die um die elfte gekommen sind, da ging es irgendwann nur noch darum, eben die Trauben vielleicht in den Kelter zu bringen. Das sind ganz unterschiedliche Arbeiten, die verlangt sind. Es kann aber auch sein, dass es hier gar nicht ums Ernten ging, sondern dass Pflanzen gepflanzt werden mussten, dass ein Weinberg angelegt werden musste oder dass die Mauern oder der Kelter ausgebessert werden mussten, dass irgendwelche Mauerarbeiten gemacht werden mussten. Vielleicht musste auch der Wein gemacht werden, abgefüllt werden, ich weiß es nicht. Aber so wie es im Weinberg unterschiedliche Tätigkeiten gibt und da unterschiedlich Menschen eingestellt werden und angestellt werden, so ist es auch im Reich Gottes. Das wissen wir alle. Sie, die es in der Bibel zu Hause sind, Sie wissen aus Römer 12, aus 1. Korinther 12, dass es eben am Leib Jesu Christi unterschiedliche Glieder gibt. So vergleicht Gott selber eben seine Gemeinde. Es gibt eben Finger, es gibt den Magen, es gibt die Füße, es gibt die Knie. Und nicht jedes Glied am Leib hat dieselbe Aufgabe. Aber alle sind wichtig, damit der Gesamtleib funktioniert. Aber diese unterschiedlichen Tätigkeiten haben auch unterschiedliche Härten. Es gibt Arbeiten im Reich Gottes, die sind angenehmer. Und es gibt Arbeiten im Reich Gottes, die sind weniger angenehm. Ich darf Ihnen das sagen, ich habe eine ganz angenehme Arbeit. Ich bin sehr privilegiert. Ich darf vorne stehen und das Wort Gottes verkündigen. Ich muss nicht die Toiletten hier bei uns in der Gemeinde sauber machen. Ich muss nicht Dinge tun, die gar kein Mensch sieht, die Straße fegen oder im Garten irgendwelche Unkrautdinger rupfen, wo ihm keiner auf die Schulter schlägt, was keiner sieht, außer dem Vater im Himmel manchmal, sondern ich darf vorne stehen. Ich habe sehr privilegierte Arbeitsbedingungen. Das ist einmal sehr deutlich von Gott gezeigt worden in meiner alten Gemeinde. Ich war noch junger Pfarrer. Da hatten wir einen Bruder aus dem Sudan, den Pfarrer Hafiz. Und dieser Pfarrer Hafiz, der ist, wenn man den neben mir sieht, wir haben ja zusammen auf der Kanzel auch gestanden, also nicht mal die Hälfte von mir, von der körperlichen Erscheinung. Der ist nicht mal 1,60 Meter groß und hat so ein bisschen über 50 Kilogramm. Und so haben wir dann auf der Kanzel gestanden, nebeneinander. Er hat dann erzählt auf Englisch, ich habe das dann so übersetzt. Und wie ich neben dem gestanden bin, da war der zwar immer noch unter 1,60 Meter groß und ich so mit meinen 1,90 Meter, aber dann verschwanden auf einmal die Größenverhältnisse und ich wurde immer kleiner und der immer wieder größer im Geistlichen. Dann hat er erzählt von seinem Dienst, der ist auch Pfarrer wie ich, aber eben nicht in Deutschland, in der Landeskirche als Beamter, sondern eben im Sudan, einem mehrheitlich muslimischen Land, wo es kein Recht und Gesetz gibt, wo Willkür herrscht, wo furchtbare Bedingungen sind. Und dann hat er ganz nüchtern erzählt, wie er eine junge Frau begleitet hat über eine gewisse Zeit, die dann vom muslimischen Glauben durchgebrochen ist zum Christentum, sich bekehrt hat und hat taufen lassen von ihm. Das Problem war nur, dass sie Tochter eines hohen Regierungsbeamten war und dass dem muslimisch gebliebenen Vater nicht gefallen hat, was mit der Tochter passierte. Er sah sie verführt. Daraufhin ist er verhaftet worden und ist gefoltert worden. Man hat ihn genommen, an einen Stuhl gefesselt und man hat ihn nachts in die Kälte in ein Gefängnis gestellt, permanent mit kaltem Wasser übergossen. Er hatte die Augen verbunden und hat ihn tagsüber in Khartoum, wo es so richtig heiß in Afrika, ohne Trinken in die Sonne gesetzt. Das war die Folter. Die haben ihn nicht geschlagen, sondern eben solch einer Folter permanent aus. Jetzt müssen wir uns vorstellen, 3 Tage, du bist nicht vom Stuhl gelöst, du musst deine Notdurft unter dich machen, furchtbare Bedingungen, nur weil du jemanden getauft hast. Und das Schlimmste war für ihn, dass die Leute immer wieder kamen und ihm ganz furchtbare Dinge erzählt haben. Die Leute, die das Wasser über ihn gegossen haben, haben mir erzählt, ja, wir sind jetzt mit unseren Männern bei deiner Frau und bei deiner Tochter, und die haben wir gefangen genommen und die vergewaltigen wir jetzt und haben ihm das in aller Ausführlichkeit erzählt. Das war Gott sei Dank nur ein Fake, das haben sie nicht gemacht. Aber wir müssen uns vorstellen, was das für diesen Mann bedeutet hat. Du sitzt da und wirst in der Hitze der Sonne ausgesetzt gelassen, du wirst mit kaltem Wasser übergossen, hast die Augen verbunden und solche Leute, von denen du das erwarten kannst, erzählen dir solch furchtbare Bedingungen. Unterschiedliche Härte im Reich Gottes. Übrigens, wenn wir immer wieder hier in der Gemeinde beten für die verfolgte Gemeinde weltweit, so ist das das Geringste, was wir tun können für diese Brüder und Schwestern, die zum Teil einen enorm hohen Preis bezahlen, zum Teil wirklich getötet werden und zum Teil wirklich vergewaltigt, mit Bomben bedroht werden, es ist furchtbar. Unterschiedliche Härten im Reich Gottes, unterschiedliche Härten der Tätigkeit. Und jetzt predige ich mich selber so ein Stück weit an, bei allem, wo man wirklich manchmal auch denken muss, naja, in der Gemeinde ist nicht alles vergnügungssteuerpflichtig. Aber wir wollen mal ehrlich mit uns selber sein und schauen, was wir persönlich, wir, und ich predige hier zu Christen in Mitteleuropa in Bremen, wie gut geht es uns? Wir haben zu essen, wir haben zu trinken, normalerweise auch ein bisschen wärmere Kirche, wir müssen nichts fürchten. Wir werden nicht verfolgt vom Staat. Was haben wir für Möglichkeiten? Wir sind privilegiert, aber es gibt andere Menschen in dieser Welt, die sind es nicht. Als Christen folgen sie Jesus nach und müssen ganz andere Härten tragen. Mich hat das einfach nochmal auch motiviert, darüber nachzudenken. Ich, der ich zu denen gehören darf, die in der 11. Stunde Dienst tun dürfen. Was ist denn eigentlich mit denen, die ganz früh morgens schon dabei gewesen sind? Gibt es irgendwas, was wir tun können? Gott hat uns an einen Platz gestellt, an dem nochmal nicht alles schön ist. Aber wir dürfen sicher sein, dass wir momentan eine Nachfolge üben dürfen, die wirklich nichts anderes als Gnadenzeit ist. Über die Tätigkeit im Reich Gottes. Ein drittes, über den Lohn im Reich Gottes. Es ist sehr interessant, dass das Evangelium für diesen Sonntag, unser Predigttext, intensiv über den Lohn spricht. Damit geht diese Geschichte los, bei den ersten Arbeitern, die verhandeln, ein Silbergroschen wird sich geeinigt. Zum Schluss geht es wieder um den Lohn, man erwartet mehr als vereinbart war, man erlebt aber auch einen Hausherrn, der sehr gütig ist, der allen da sehr, sehr großzügig gibt. Und nicht nur diese Verse, Matthäus 20, 1 bis 15, sind so, auch wenn Sie die Perikope, also den Textausschnitt, der unmittelbar davor ist, sehen, das war die zweite Lesung heute, aber auch der Text danach, auch da geht es um Lohn. Im Text zuvor ist genau diese Geschichte, wo Petrus sagt, ja Herr, was kriegen wir denn eigentlich dafür, dass wir dir nachgefolgt sind? Und der Textabschnitt danach ist die Geschichte, nicht nur Petrus fragt so kackfrech, nein, auch die Mutter von Jakobus und Johannes kommt zu ihm und die will dann unbedingt, dass eines Tages im Reich Gottes eben ihre Söhne zu seiner Rechten sitzen sollen. Es geht um das, was kriegen wir denn dafür, dass wir uns einsetzen? Also die großen Apostel kommen mit dieser Frage zu Jesus und Jesus bringt eben dieses Gleichnis auch aufgrund dieser Anfrage von Petrus. Und das Wunderbare ist, dass die Höhe des Lohnes fest vereinbart ist. Also hier in der Geschichte, es geht ums Reich Gottes, fest vereinbarter Lohn. Es gibt einen Silbergroschen. Und der wird auch zuverlässig ausgezahlt. Da kann man sich drauf verlassen. Und genauso ist es auch für unseren Lohn. Unser Lohn, wenn wir in der Mitarbeit stehen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir etwas einbringen ins Reich Gottes, der ist fest vereinbart. Können wir uns drauf verlassen? Wir haben das eben gehört. Als Petrus fragt, was kriegen wir denn dafür? Da sagt Jesus ganz knallhart, erstens, ewiges Leben. Also können wir uns darauf verlassen. Also wenn wir Jesus nachfolgen, an ihn glauben, dann bekommen wir ewiges Leben. Das heißt natürlich auch, wenn wir an ihn glauben, automatisch die Mitarbeit. Aber er konkretisiert das auch noch. Er sagt dann als zweites, nicht nur ewiges Leben, sondern ihr werdet auch mit mir zu Gericht sitzen. Wir, die wir Anteil haben an der ersten Auferstehung, wir werden, wenn die zweite Auferstehung kommt, dann eben mitrichten über die Völker, selbst über Israel. So wird es uns hier verheißen. Eine unglaubliche Ehre. Weil wir ja Glied am Leib Christi sind, werden wir auch mit zu Gericht sitzen. Und jetzt geht es nochmal ganz konkret an das, was das Irdische angeht, dass uns verheißen wird, dass eben eine hundertfache Vergeltung stattfindet. Ich habe das immer wieder erklärt, hundertfach sind nicht 100%. Sondern hier ist hundertfach. 100% heißt für 100 Euro 200 Euro bekommen, aber hundertfach heißt für 100 Euro 10.000 Euro bekommen. Eine unglaubliche Verzinsung. Das heißt, Gott verheißt uns nochmal für unsere Mitarbeiterschaft unglaubliche Schätze im Himmel, die wir bekommen werden. Hundertfache Vergeltung. Und ich darf Ihnen garantieren, der, der das ausspricht, auf den können wir uns verlassen. Der ist nicht irgendeine Bank, nicht irgendein Versicherungsvertreter, wo man dann hinterher das Kleingedruckte nicht richtig gelesen hat oder man dann Rechtsstreitigkeiten führen muss. Er verlässt sich auf das. Das, was er zusagt, hält er. Die haben alle ihren Silbergroschen bekommen. Er ist nichts irgendeinem schuldig geblieben. Das ist etwas, was wir wissen dürfen. Gott bleibt niemandem etwas schuldig. Manche Menschen haben die Angst, es zu bereuen, sich zu investieren ins Reich Gottes. Das Geld, die Zeit, die Liebe. Ich garantiere euch allen, wie ihr hier sitzt, wir werden eines Tages bereuen, dass wir so viel Angst hatten, uns zu investieren. Wenn das alles stimmt, was in der Bibel steht, dass wir auf die Ewigkeit zulaufen, dass wir da bleiben werden für alle Zeiten bei Jesus Christus, dass wir Schätze sammeln können in Ewigkeit und dass das hier alles vergänglich und nur sehr kurz ist, ja, dann müssten wir eigentlich alle viel stärker die Handbremse lösen und uns umso intensiver investieren in das Reich Gottes. Hundertfache Vergeltung für alles, was wir reinbringen. Aber ich sehe es noch tiefer. Wenn es hier ums Reich Gottes geht, dann ist das ja nicht etwas, was ich für Lohn mache, sondern mir ist ja alles schon geschenkt. Das ist ein Privileg, da will ich gar kein Geld oder sonstige Dinge haben. Das ist ja ein Privileg, was hier passiert. Dieser Gott braucht ja weder mich, der braucht euch nicht, der braucht uns nicht. Johannes der Täufer sagt, aus den Steinen kann er Zeugen erwecken. Aber ihm gefällt es, weil er ein liebender Vater ist, dass wir mit ihm bauen. Mir kommt das manchmal so vor, wie so ein Vater, der richtig Spaß an seinem 3-jährigen Sohn hat. Und dann baut er im Garten eine neue Garage und dann nimmt er den 3-jährigen Sohn mit und er soll ihm helfen. Und dann kann der Sohn dann hingehen, der 3-jährige, mal mit so einer Speiskelle ein bisschen Speis eben auf den Stein machen. Und dann glaubt, der 3-jährige hat mitgearbeitet und hat er mit an der Kirche. Der Vater ist froh, der Sohn ist dabei, die Gemeinschaft. Wisst ihr, so ist unsere Mitarbeit. Gott braucht Pastor Latzl in keinster Weise, er braucht euch nicht. Aber weil er uns lieb hat, ich komme gleich im 4. Punkt nochmal zu, deshalb schenkt er uns das Privileg der Mitarbeiterschaft. Und dass wir über Lohn sprechen, das ist ein Irrsinn. Das Privileg, im Reich Gottes mittun zu dürfen, für ihn arbeiten zu dürfen. Am 24.07. diesen Jahres wird, so Jesus nicht wiederkommt, werden die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet. So, und dann wissen Sie, dann kommen diese etwa 200 Nationen, alle marschieren ein bei der Eröffnungsfeier, da werden viele Millionen ausgegeben und die Menschen gucken überall zu, wenn dann die Sportler da alle einmarschieren. Und bei jeder Nation gibt es einen von den Athleten, der die Fahne trägt. Das ist eine Arbeit. Die Fahne ist nicht ganz leicht mit dem langen Stab, die musst du tragen. Das ist Arbeit, physikalisch Arbeit, nicht zu sagen, den Weg zu gehen, die Fahne zu tragen. Und in Deutschland haben das bei den letzten Olympischen Spielen ganz große Sportler gemacht. Timo Boll, Birgit Fischer, Dirk Nowitzki, die ganz Großen. Und da wird extra ausgesucht, das ist ein richtiges Prozedere, weil das eine extreme Ehre ist. Der Olympiasieg ist das eine, aber wenn du irgendwann von der Bundesrepublik Deutschland gewürdigt wirst, sie zu repräsentieren, indem du die Fahne trägst, dann weißt du, da hast du es tatsächlich geschafft. Das ist ein absolutes Privileg. Und da würde keiner auf die Idee kommen, der von den Athleten dazu auserkoren ist, die Fahne zu tragen, zu sagen, ja, aber im richtigen Leben bin ich, was weiß ich, bei der Bundespolizei, da kriege ich den und den Stundenlohn und für diese 2 Stunden stelle ich euch das und das in Rechnung. Da würden alle sagen, tickst du noch ganz richtig? Da würden sich andere Leute kleine Finger für abschneiden lassen, halt, damit sie die Fahne tragen können. Und wisst ihr, wir dürfen für Jesus Christus in seinen Weinberg gehen. Wir dürfen für ihn arbeiten. Nochmal, wir kriegen unglaublichen Lohn, aber ich möchte dir, mir, euch nochmal sagen, es ist ein unglaubliches Privileg, dass wir mitarbeiten dürfen, dass er uns für würdig erachtet, dass wir Mitarbeiter sein dürfen in seinem Weinberg. Und jetzt kommen wir zu ihm, zu dem Herrn im Reich Gottes. Auch über ihn müssen wir einiges sagen. Das Erste, was wir über unseren Herrn im Reich Gottes, über unseren Arbeitgeber, unseren Schöpfer sagen dürfen, er ist absolut gerecht. Das wird hier deutlich, dass die erwarten mehr, aber das ist eine Forderung, die hat keine Grundlage. Mit dem, was er zusagt, ist er absolut gerecht. Er sagt es dann, das wird ausgeführt, bin ich mit dir nicht einig geworden über einen Silbergroschen. Wir haben einen gerechten Gott und auf all seine Zusagen, die er uns gibt, können wir uns hundertprozentig verlassen. Er ist nicht wie ein Mensch, der uns enttäuscht. Übrigens, gerade im Arbeitsleben, sind das mit die tiefsten Verletzungen, die man auch dann als Pastor in der Seelsorge miterleben darf. Die tiefsten Verletzungen sind natürlich die passieren zwischen Mann und Frau in der Ehe, wenn die Ehe zerbricht und man auf einmal erlebt, einer steht nicht zu seinem Versprechen, bis dass der Tod uns scheidet, sondern sich einfach abwendet. Aber unmittelbar danach kommen die Verletzungen, die passieren, wenn man eben im Arbeitsverhältnis steht, wenn man dachte, das ist alles gut, das ist alles super, und man Versprechungen von Menschen geglaubt hat. Ich habe eine junge Frau gehabt, die war bei einer Zeitung, hat erst ein Praktikum gemacht, ein ganzes Jahr, kostenlos. Dann hat sie ein Volontariat gemacht für ganz kleines Geld und ihr war immer verheißen worden, ja, in die Redaktion, wenn eine Stelle frei wird. Und dann kriegt sie den ersten Zeitvertrag, dann kriegt sie die freie Mitarbeiterschaft und ist fast 10 Jahre bei der Zeitung und versucht und macht alles und wird ausgebeutet von vorne bis hinten, bis schließlich irgendwann der Punkt kommt, wo sie sagen, wir brauchen dich nicht mehr. Das war so eine tiefe Verletzung für diese Frau, dass sie damit nicht fertig geworden ist, dass sie einen Selbstmordversuch unternommen hat, dass sie dann schließlich in die Klinik gehen musste, nur wegen einfach dieser Demütigung, halt, die sie erleben musste, das Nein zu ihr, die Versprechungen, die gemacht wurden, das, was aufgebaut worden ist. Jemand, der eben nicht ehrlich gewesen ist, der nicht seine Versprechen gehalten hat. Ich habe in meiner alten Gemeinde einen Handwerker gehabt, ganz fleißiger, toller Mann. Und er hat dann mit 2 Firmen zusammengearbeitet, die ihn auch übers Ohr gehauen haben, die einfach nicht gezahlt haben, rausgezögert haben. Das hat ihn in den Konkurs gebracht. Er hat nichts falsch gemacht. Nur die, für die er gearbeitet hat, die haben nicht bezahlt. Und dann hat er sich irgendwann in den Garten gesetzt, hat sich das Gewehr in den Mund gesteckt und hat es abgedrückt. Ganz furchtbar. Falsche Versprechung, dass das, was für Arbeit versprochen worden ist, nicht eingehalten worden ist. Gott sei Dank haben wir einen gerechten und ehrlichen Gott, unseren Herrn und Heiland. Und das, was er uns zusagt, darauf können wir uns verlassen. Wir brauchen nicht auf menschliche Verheißungen zu schauen. Wir können uns alleine werfen auf die Verheißung, die der lebendige Gott uns gibt. Aber er ist nicht nur gerecht, er ist auch unfassbar gütig. Wir haben einen gütigen Gott. Vielleicht ist das die stärkste Aussage dieses Gleichnisses, dass Gott gütig ist. Er ist ja nicht nur gütig gegenüber dem, was die Leute an Leistung bringen, dass er die nicht nach ihrer Leistung ansieht, sondern dass er allen schenkt. Nein, er ist auch gütig gegen die, die gegen ihn murren. Da kommen wir gleich noch zu, er nennt sie Freund. Er ist der Herr, er hätte sie ja rausschmeißen können, sagt, für diese Unverschämtheit zahle ich dir nicht. Nein, wir haben einen unglaublich gütigen Gott. Und dass er uns, ich habe das im ersten Punkt gesagt, wenn wir faul sind, wenn wir murren, trotzdem immer in Güte begegnet. Das ist etwas ganz Großartiges. Wo immer wir der Sünde überführt werden, wo wir Dinge getan haben, die nicht gut gewesen sind bei unserer Arbeit im Reich Gottes, ist etwas ganz Wunderbares, dass wir da nicht einen brutalen und harten Chef haben, der sagt, und für diesen deinen Fehler nehme ich dich jetzt in den Regress, dafür musst du jetzt bezahlen, sondern der für alle unsere Schuld, all unser Versagen selber bezahlt hat, der alles auf seine Kappe genommen hat in Golgatha, der einfach nur gütig ist. All mein Versagen, das ich als Pastor in meinem Dienst tue, wo ich lieblos war, wo ich nicht genügend besucht habe, wo ich nicht treu genug gebetet habe, all das, wo ich Menschen nicht gesehen habe, all mein Versagen, das ich an euch tue, das ich an meiner vorigen Gemeinde getan habe, was ich noch weiterhin tun werde, hat der Herr getragen. Er ist für meine Schuld gestorben. Nicht nur, dass er mir vollen Lohn zahlt, nein, er rechnet meinen Fehlern auch nicht ab, weil er sie selber getragen hat. Halleluja, was für ein gütiger Herr, den wir da haben. Und nicht nur, was für ein gütiger Herr, der will mein Freund sein. Das ist auch so eine ganz fantastische Stelle hier. Selbst der, der am Murren ist, der so lange da gearbeitet hat, er spricht ihn an, mein Freund. Und zwar nicht in dem Sinne so, mein lieber Freund, so droh, droh, sondern wirklich in diesem ganz Positiven zu sagen, nochmal, hier geht es ja ums Reich Gottes. Gott spricht seine Mitarbeiter als Freunde an. Das ist nicht die einzige Stelle, wo das in der Bibel vorkommt. Johannes 15 heißt es, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage in Fort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Stellt euch bitte mal vor, ihr werdet jetzt Mobilsport interessiert, also für Autos würdet ihr euch interessieren und für Formel 1. Und jetzt auf einmal würde der Lewis Hamilton hinter euch herlaufen und er hätte kein größeres Begehren, als euch zum Essen einzuladen, euer Freund zu sein, mit euch in Urlaub zu fahren, dass ihr sein neues Auto seht. Stellt euch das mal vor. Ihr werdet Mobilsport interessiert und Lewis Hamilton wollte euer Freund sein. Ja, was würdet ihr euren Leuten erzählen? Was wäre das, was für Wunderbares halt nicht? Oder ihr werdet am Fußball interessiert und Messi, der würde sagen, du sollst mein Freund sein, ich lade dich zu jedem Spiel ein, du kannst dich auch einfliegen, ich tue alles für dich, ist überhaupt gar kein Thema. Mein Haus steht dir offen, halt, du kannst bei uns mit in die Kabine, zu Bahn, arrangiere ich alles. Wahnsinn, wird nicht passieren. Weder bei Hamilton noch bei Messi müsst ihr euch keine Gedanken machen. Aber ihr seid Geschöpfe des Schöpfers. Und dieser Geschöpfer hat euch lieb. und er möchte euer Freund sein. Er möchte mit euch gemeinsam Reich Gottes bauen und er möchte euer Freund sein. Und nicht nur, dass er euch Großes bezahlt, euch aushält, euch alles gibt, nein, dieser euer Freund, Jesus Christus, der unser Herr und Heiland ist, er hat auch sein Leben für uns gelassen. Tiefere Freundschaft, so heißt es in Jakobus 15, kann es nicht geben. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Ich traue mich das kaum auszusprechen, zu sagen, dass unser Freund Jesus Christus uns einlädt zur Mitarbeiterschaft in seinem herrlichen Weinberg. Dass wir gucken dürfen, dass wir rangehen können, um einfach die Ernte einzubringen. Das ist etwas unglaublich Motivierendes. Nicht der Zeigefinger zu sagen, du musst, sondern zu wissen, er ist mein Freund. Das hat er gesagt, nur weil ich tue, was er mir gebietet, weil ich an ihn glaube. Und er lädt mich ein, in seinem Reich mitzuarbeiten. Und das will ich tun, mit all meiner Faulheit, mit all meinem Murren, mit all meinem Neidischsein, mit all meinem Versagen. Mich hat dieses Gleichnis motiviert, neu mit Jesus Christus ins Reich Gottes zu gehen und mitzuarbeiten. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr neu motiviert seid, von eurem Freund Jesus Christus mitzuarbeiten in seinem herrlichen Reich. Amen.